Seit der ersten Beobachtung eines Exoplaneten sind inzwischen fast 4000 Planeten an anderen Sternen in unserer Milchstraße identifiziert worden. Nach diesen vielen Entdeckungen wenden sich die Wissenschaftler nun immer stärker Beobachtungen zu, die die Atmosphäre, deren Bestandteile und inneren Aufbau untersuchen. Am Telefon begrüße ich hierzu Frau Professor Dr. Heike Rauer, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung. Guten Tag, Frau Professor Rauer.
Ja, schönen guten Tag, Herr
Hühner. Exoplaneten, ganz kurz nochmal für die Hörer, was unterscheidet sich ein Exoplanet von unseren Planeten, also den 8, die wir zurzeit registriert haben und um unser Zentralgestirn kreisen?
Ja, die Exoplaneten unterscheiden sich in vielen Dingen von unserem Sonnensystem. Die Planeten umkreisen zunächst einmal Sterne, die nicht unbedingt unserer Sonne ähnlich sein müssen. Viele davon sind auch sonnenähnlich, aber viele davon umkreisen auch kühle Sterne, sogenannte M-Zwerge, die viel kleiner und massearmer sind als die Sonne. Die Planeten selbst sind teilweise sehr näher an ihrem Stern, als wir es in unserem Sonnensystem finden. Wir haben die sogenannten heißen Jupiterplaneten, wo wir Gasriesen haben wie der Jupiter in unserem Planetensystem, die aber auf einer Umlaufbahn kreisen, die innerhalb der Merkurbahn liegen würde, wenn sie hier in unserem System wären. Sowas kennen wir hier gar nicht.
Nun geht es jetzt konkret nicht um die neue Entdeckung eines Planeten an einem anderen Stern, sondern diesmal sind wir schon einen Schritt weiter, nämlich die Atmosphäre eines solchen Planeten zu analysieren. Das ist auch nicht ganz neu. Man hat schon mehrere Analysen diesbezüglich durchgeführt. Was ist jetzt das Besondere?
Ja, hier handelt es sich um die Entdeckung von Titanoxid in der Atmosphäre eines solchen heißen Jupiterplaneten. Das heißt, der Planet umkreist seinen Stern in nur wenigen Stunden. Ein Jahr ist also nur wenige Stunden alt, in 19 Stunden, um genau zu sein. Er ist also sehr nah am Stern und die Bahnebene ist gerade so, dass von uns aus gesehen der Planet immer wieder durch die Sichtlinie von uns zum Stern zieht. Das heißt, er macht sogenannte Transits. Während eines solchen Transits oder vieler Transits-Beobachtungen, die über 2 Jahre liefen, hat Herr Sedagati, der Doktorand hier an der TU Berlin und bei uns am DLR war, Titanoxid in der Atmosphäre entdeckt. Das funktioniert so, dass man mit einem Spektrographen, in diesem Fall dem FORCE-2-Instrument an der ESO, der Europäischen Südsternwarte in Chile, Spektren aufnimmt, das heißt das Licht des Sterns analysiert, wenn der Planet vor dem Stern steht und auch zu Zeiten, wo der Planet aus der Sichtlinie ist. Wenn man dann die Differenz dieser beiden Messungen bildet, dann bleibt übrig, was an Licht, an Sternenlicht von der Atmosphäre des Planeten absorbiert wurde, also verschluckt wurde. Auf diese Art und Weise konnte er Titanoxid nachweisen.
Und was ist jetzt das Besondere an Titanoxid? Also in unserer Atmosphäre gibt es das gar nicht?
Nein, in unserer Atmosphäre gibt es das nicht. Dazu ist unsere Atmosphäre zu kühl. So etwas kann nur in sehr heißen Atmosphären existieren. Die Temperaturen bei diesem Planeten WASP-19b sind etwa 2000 Grad, also eine sehr, sehr heiße Atmosphäre. Das Interessante ist, dass manche dieser heißen Jupiterplaneten eine Temperaturinversion zeigen. Das wurde bei anderen Planeten schon gemutmaßt, man wusste aber nicht, was diese Inversion hervorruft wirklich. Man hatte Titanoxid vorgeschlagen, aber es wurde noch nie gefunden. Eine Temperaturinversion heißt, dass die Temperatur nicht nur mit der Höhe abnimmt, sondern irgendwann auch wieder anfängt zuzunehmen. Wir kennen das von der Erde, wenn Sie bei der Erde hochsteigen auf Berge, dann wird es kalt. Ja, die Temperatur nimmt mit der Höhe ab. Aber wenn Sie noch höher steigen in unsere Stratosphäre, fängt die Temperatur an, wieder zuzunehmen. Das liegt bei uns auf der Erde an der Ozonschicht, die dort in so zwischen 35 und 38 Kilometern Höhe ist. Ozon in unserer Atmosphäre absorbiert einen Teil des Sonnenlichts. Dadurch wird die Atmosphäre aufgewärmt und wir haben so eine Temperaturinversion. An einem solchen heißen Jupiterplaneten gibt es natürlich kein Ozon. Die Frage war daher, was könnte denn so eine Temperaturinversion hervorrufen? Wie gesagt, Titanoxid war einer der möglichen Kandidaten. Und das Tolle an der Entdeckung von Elia ist nun, dass er dieses Molekül tatsächlich hat nachweisen können. Diese offene Frage nun also endlich geklärt ist.
Das wird aber doch dann auch starke Auswirkungen haben für zukünftige Beobachtungen, denn letzten Endes geht es aus meiner Sicht jedenfalls darum, auch nachzuweisen, dass es irgendwo vielleicht auch eine zweite Erde gibt.
Ja, das ist richtig, wobei wir hier schon unterscheiden müssen. Hier geht es wirklich um einen heißen Jupiterplaneten. Wie gesagt, Titanoxid würde man in einem erdähnlichen Planeten nicht erwarten. Wir haben so etwas ja auch nicht. Unsere Wolkenschichten bei uns bestehen aus Wasserdampf und nicht aus Silikaten oder Titanoxid. Die Methode, mit der Titanoxid nachgewiesen wurde, die Transitspektroskopie, ist natürlich die gleiche Methode, mit der man dann auch eine zweite Erde untersuchen möchte, wenn man sie dann schließlich gefunden hat.
Worauf ich abzielen wollte, war, wie präzise und fein man mittlerweile messen kann, dass man das überhaupt unter den vielen Wellenlängen, die hier eintreffen im Gerät, dass man das überhaupt herausfiltern konnte.
Ja, in der Tat, das ist das große Problem. Die Kunst dabei liegt daran, die geringe Absorption in der Atmosphäre des Planeten, die in der Größenordnung von Hundertsten, Tausendsten von Prozent des Sternenlichts liegt, das dort absorbiert wird, herauszufiltern aus den vielen anderen Störsignalen. Störsignalen, die einmal sind Moleküle, die in der Sternatmosphäre sind und natürlich auch Absorptionslinien hervorrufen, die Moleküle der Erdatmosphäre, aber vor allen Dingen auch die Variabilität des Sterns, der Sternflecken hat, der Flares hat, also Ausbrüche, energetische Ausbrüche hat, der ein Grundrauschen erzeugt, das immer wieder das Spektrum leicht verändert, sodass es sehr, sehr schwer ist, solche Messungen auch zusammenzufügen. Denn es reicht nicht, nur einen Transit zu beobachten, man muss mehrere beobachten und diese dann kombinieren. Da muss man natürlich sehr genau darauf achten, dass die Kalibration exakt ist, um dann das Planetensignal herauszufiltern. Für eine Erde, wenn man die gleiche Messung bei einer Erde um eine Sonne machen müsste, dort redet man dann nochmal über Signale, die eine Größenordnung schwächer sind. Das heißt, hier reden wir dann für eine Erde um die Sonne über Weltraumteleskope. Weltraumteleskope, die beim James-Webb-Teleskop vielleicht uns in den Bereich bringen von einer Erde um einen dieser kühlen M-Zwerge, die ich anfangs erwähnt hatte. Eine Erde um die Sonne wird dann ein noch größeres Teleskop brauchen, so wie es früher mal in Europa untersucht wurde. Das war das sogenannte Darwin-Projekt, wo man mehrere 8 Meter große Spiegel in den Weltraum bringen wollte. In USA gibt es jetzt Studien zu großen, bis 16 Meter großen Spiegeln, um solche Dinge messen zu können. Aber diese großen Teleskope im Weltraum sind im Moment noch im Studienbereich.
Ich habe aber auch den Eindruck, dass durch unsere technischen Entwicklung hier solche Riesensprünge gemacht werden, dass vor ein paar Jahren bestimmt kaum jemand geglaubt hätte, dass wir überhaupt in der Lage sind, so eine Atmosphäre mit den Techniken der damaligen Zeit durchzuführen.
Das ist richtig, dass sich in gut 20 Jahren dieses Gebiet so schnell entwickeln würde, dass wir heute bereits zumindest in den Gasriesen Moleküle nachweisen können. Das hätte damals niemand gedacht. Andere Überraschung ist durch Phasenkurven, also man misst das reflektierte Licht vom Planeten, das reflektierte Sternenlicht vom Planeten, das zu uns kommt, oder auch im thermischen Infraroten das emittierte Licht. Man kann damit zeigen, dass Wolken in der Atmosphäre der Planeten vorhanden sind, weil der hellste Punkt nicht auf der Sternplanetenlinie liegt, sondern etwas verschoben ist, oder weil die thermische Emission verschoben ist gegenüber der zentralen Verbindung von Planet zu Stern. Das heißt, man hat schon eine große grobe räumliche Auflösung, natürlich ganz grob, aber immerhin auf der Oberfläche eines Planeten, der ja Lichtjahre von uns entfernt ist. Alle diese Dinge hätte früher niemand für möglich gehalten. Natürlich wollen wir das jetzt ausdehnen, gerne auf die Erden um die Sonnen, aber dafür müssen wir erstmal wirklich eine zweite Erde finden. Das haben wir bis heute noch nicht. Sie wissen ja, dass wir die Plato-Mission bauen, um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen und vor allen Dingen eine bessere Einschätzung zu bekommen, wie häufig eigentlich eine Erde um einen sonnenähnlichen Stern wirklich ist. Das wissen wir ja bis heute noch nicht.
Wann soll es mit Plato losgehen?
Ja, wir haben jetzt gerade die sogenannte Mission Adoption geschafft. Das ist ein Meilenstein in dem Prozess der Satellitenentwicklung bei der ESA, wo noch einmal geschaut wird, ja, ist das Konzept soweit in Ordnung, ist alles so, dass wir mit der Entwicklung des Instruments dann auch beginnen können. Das haben wir jetzt gerade im Juni passiert. Jetzt geht's los. Starten wird Plato dann Ende 2026.
Zuvor gibt es aber noch eine Mission Cheops, jedenfalls Richtig. Von europäischer Seite.
Richtig, Cheops wird nächstes Jahr schon starten. Cheops ist die erste Kleinsatellitenmission der ESA. Und CHEOPS hat zum Ziel, die Planetenradien genauer zu bestimmen und besser zu charakterisieren. Das heißt, die Planeten werden nicht primär gesucht, sondern es werden vor allen Dingen Planeten beobachtet, die man schon kennt, Transitplaneten. Durch den Transit kann ich ja den Radius des Planeten sehr genau bestimmen. Und das CHEOPS-Teleskop hat dies eben zum Ziel, Transitradien genau zu bestimmen. Es wird aber auch Phasenkurven zum Beispiel, wie ich gerade erläutert habe, aufnehmen können, das reflektierte Sternlicht am Planeten und zum Beispiel das Reflexionsvermögen der Planeten bestimmen können. Neben einer Vielzahl von anderen wissenschaftlichen Fragestellungen, die wir mit CHEOPS beantworten wollen.
Und dann das NASA-Teleskop TESS.
Genau, und dann folgt darauf gleich das NASA-Teleskop TESS. TESS sucht jetzt wieder nach Exoplaneten, ist also ein Survey, ein Suchprogramm. TESS ist eine Mini-Version von Plato, wenn Sie so wollen. Plato hat ja 26 kleine Kameras an Bord mit 12 cm Öffnung. TESS hat ebenfalls kleine Kameras, 10 cm Öffnung, aber 4 Stück davon. Hat aber einen ganz anderen Beobachtungsmodus. TESS wird den Himmel abscannen. Das heißt, sie schauen, diese 4 Kameras schauen für einen Monat auf einen Quadranten am Himmel und rücken dann ein Stück weiter, nehmen den Nachbarquadranten und gehen so einmal über die Nordhemisphäre und dann über die Südhemisphäre und haben in 2 Jahren dann den ganzen Himmel abgescannt. Das heißt, TESS sucht vor allen Dingen nach Planeten um kurzperiodische Planeten, Planeten mit kurzen Umlaufbahnen, bevorzugt um kühle M-Sterne, weil das sind natürlich dann die interessanten Targets, die jetzt das James-Webb-Teleskop, was ja auch bald starten wird, dann interessante Zielobjekte sind. In dem Sinne ist Plato ein Nachfolger von TESS oder TESS ein Vorläufer von Plato. TESS wird die M-Sternplaneten beobachten, entdecken, dort auch Planeten in der habitablen Zone von solchen kühlen Sternen. Und dann wollen wir mit Plato den nächsten Schritt gehen und wirklich sonnensystemähnliche Planeten finden.
Und ich hoffe, wir werden die Sache weiterhin begleiten können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Professor Dr. Heike Rauer, dass Sie Zeit gefunden haben vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung.
Ja, gern. Vielen Dank.